Epiphanias, das Fest der Erscheinung des Herrn. Gott kommt und sucht seinen Platz in der Welt. Das hat Folgen. Für Paulus heißt das, Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Es geht um einen Platz in der Welt. Deshalb stehen die Stühle hier. Mir klingen andere Sätze im Ohr, wenn es um einen Platz in der Welt geht. Sätze wie, dich brauchen wir nicht. Du kannst nichts, weißt nichts, bist nichts. Du bist das fünfte Rad am Wagen. Du bist unnötiger Ballast, ein Kostenfaktor. Du wirst entlassen. Ausländer raus. Aus dir wird nie etwas. Du hast hier keinen Platz. In der Tat, so finster kann die Perspektive von Menschen sein. Kein Platz. Im Zentrum des Weihnachtszyklus steht die verletzliche Suche der Liebe Gottes nach einem Ort. Das ist die Herbergssuche am Heiligen Abend, das ist die Flucht des Kindes und seiner Familie vor den Schergen des Herodes nach Ägypten. Kein Platz. In der Tat, das Licht der Epiphanie hat es ziemlich schwer mit der Finsternis, die sie vorfindet. Und die Finsternis hat viele Namen. Einsamkeit, Armut, Hoffnungslosigkeit, Hunger, Krankheit, mangelnde Geborgenheit und Fürsorge, Bildungsferne. Das Kind in der Krippe und der Mann am Kreuz haben einen Platz an der Seite der Ausgegrenzten und Abgeschriebenen, der Freigesetzten und Ausgestoßenen damals wie heute. Denen, die keine Heimat haben, kein Selbstbewusstsein, denen, die keine Wertschätzung erfahren, wird gesagt, Licht ist da. Licht soll in der Finsternis leuchten. Der Scheinwerfer wird angeknipst, ein heller Schein, er wird zum Suchscheinwerfer, um einen Platz zu finden, einen Platz für jeden Menschen, ohne Ausnahme, für die Glücklichen und die Traurigen, die Starken und die Schwachen, die Opfer der Globalisierung und die Akteure, die Schulversager und die Überflieger, die Menschen mit und ohne Behinderung, die Jungen und die Alten, für alle, ohne Ausnahme. Es geht Paulus um das Sichtbarwerden der Herrlichkeit Gottes in der Welt. Er erinnert sich an den ersten Schöpfungstag, an dem Gott mit seinem Licht das Tohuwabohu vertreibt. Aber die korinthischen Christen wollen sehen, was Paulus zu bieten hat. Nun, das sind keine staunenswerten Fähigkeiten, das ist keine Ekstase. Paulus ist ziemlich in Bedrängnis. Ein wenig erinnert mich diese Bedrängnis an die der evangelischen Kirche. Die Kirche der Freiheit läuft nicht strahlend, sondern stolpernd auf ihre selbstgesetzten Zielmarken 2012 oder 2030 zu. Und die Leuchtfeuer sind im Spiel der Metaphern bestenfalls Glühwürmchen, die keine strahlende Zukunft machen. Paulus in Bedrängnis. Woher nimmt er eigentlich nur die Dreistigkeit seines apostolischen Anspruchs, fragen die Kritiker. Kann überhaupt ein unscheinbarer, kranker Mann, ein Mensch mit Behinderung sogar, glaubwürdiger Zeuge Gottes sein? Ein Mensch ohne offensichtlichen Leistungsnachweis? Da rückt Paulus die Perspektiven zurecht. Ihr wollt sehen? Seht die Dunkelheit und die Schwachheit. Ihr sucht Herrlichkeit. Herrlichkeit gibt es nur im Angesicht Jesu. Ihr sehnt euch nach Licht. Alles Licht ist Widerschein des Gekreuzigten. Ihr wollt Kirche sein. Kirche ist ein Platz der Erleuchtung, ein Ort, wo das liebe Evangelium gelebt und erlebbar gemacht wird. Sie ist nichts aus sich selbst heraus. Sie hat kein eigenes Licht, keine eigene Erkenntnis, keine Kraft, derer sie sich rühmen könnte. Das bisschen evangelische Liberalität, das Zutrauen in ihre Werke, das Engagement für Bildung und Diakonie, die Verlässlichkeit einer Körperschaft öffentlichen Rechts, das ist alles keine Legitimation. Alles, was sie ist, kommt von ihm, dem Gekreuzigten und Auferweckten. Und der Evangelist Matthäus würde Paulus beiläufig ergänzen, und der ist kein anderer als das Kind aus Bethlehem, zu dem die Magier unterwegs sind. Das ist die Provokation, die uns zugemutet wird. Die Kirche ist nur ein Platz, an dem sich Menschen dem Licht Christi aussetzen können. Ein Platz, an dem das Wort Gottes weitergesagt wird. Paulus formuliert so, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Kirche. Wir wollen diesen Platz erproben, ihn auf der Synode gestalten. 40 Stühle sind in unseren Gottesdiensten. Sie bieten sich zum Probesitzen an, denn die Mitglieder einer Synode haben ja Sitz und Stimme. Das sind Stühle zum Sitzen und Ausruhen, zum sich erleuchten lassen, zum Zusammenrücken, auch zum Auseinandersetzen. Ein Stuhl erhebt den Menschen über den Boden. Als Erhöhung ist der Ausdruck der Würde. Ein Stuhl ist richtig Bedeutungsträger. Das merkt man spätestens dann, wenn man Sitzordnungen festlegen muss. In den Kirchenordnungen der Reformationszeit spielte übrigens die Behandlung der Kirchenstühle eine ganz gewichtige Rolle, wo zum Beispiel das Presbyterium sitzen sollte. Ein Stuhl kann viel bedeuten. Thron, Notsitz, Lehrstuhl, Chefsessel, Rollstuhl, Sitzung. Wie auch immer ein Stuhl sagt, ich bin dabei. Ich gehöre dazu. Ich bin im Licht, nicht in der Finsternis. Menschen mit und ohne Behinderung sind in einem integrativen Workshop im PTI zusammengekommen, um Holzstühle zu gestalten. Sie haben miteinander gelebt, voneinander gelernt, sich unterstützt, gefeiert, gemeinsam gestaltet. Sie waren Kirche. Sie haben den hellen Schein in ihrem Herzen gespürt, den niemand herbeizwingen kann, den aber Gott schenkt in seiner Menschenfreundlichkeit. Wenn Sie Gelegenheit haben, gleich schauen Sie sich die Stühle genau an. Man sieht, dass jeder Stuhl anders ist. Da gibt es unterschiedliche Formen und Farben, so verschieden wie Menschen eben sind. Da ist der Sonnenstuhl, gelb-orange angemalt, der leuchtet so warm und einladend für einen Sonnenplatz im Leben. Ein Stuhl hat Blumen und einen grünen Sitz, der Stuhl der Hoffnung. Hoffnung, die sich gründet auf das Kommen Gottes in die Welt. Und einige Stühle sind rot und mit Herzen verziert. Sie sind der Liebe gewidmet. Gott ist die Liebe. So viele Stühle, so viele Persönlichkeiten. Die 40 Stühle stehen für eine lebendige Kultur des Zusammenlebens von Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Jeder und jede soll mit den eigenen Fähigkeiten und Grenzen ganz dabei sein, einen festen Platz haben. Der Arbeitsbereich Integrative Gemeindearbeit im PTI hat die Stühle mit dieser Botschaft auf die Reise geschickt, zu Gemeinden und Kirchenkreisen, zum Kirchentag nach Köln und zur Landessynode. Für eine Kultur, in der jeder Mensch Platz hat. Was sehen wir, wenn wir uns auf die Stühle setzen? Welche Erkenntnis legt sich nahe? Wo sehen wir klarer? Ich möchte auf drei mögliche Wahrnehmungen hinweisen. Die erste Wahrnehmung betrifft die Künstlergruppe der Menschen mit und ohne Behinderung. Der Arbeitsbereich Integration ist ein fester Bestandteil kirchlicher Bildungsarbeit im PTI. Das ist gar nicht selbstverständlich. Es ist noch nicht lange her, da dachte man beim Stichwort Behinderung an Hilfehandeln, an Mitleid, an Aktion Sorgenkind. Die einen geben und die anderen empfangen. Die einen sind stark und die anderen sind schwach. Die einen sind gesund und die anderen sind krank und ziemlich arm dran. Hilfe als Einbahnstraße. Integration bestenfalls als Einfügung in den vorgegebenen Rahmen an gemeinsame Bildung, an miteinander lernen und voneinander lernen, dachte niemand. Solche Barrieren im Kopf sind schwerer zu überwinden als hohe Bordsteine und Treppen mit einem Rollstuhl. Bei Paulus lernen wir, im Lichte des Evangeliums gibt es keine starre Aufteilung der Welt in Dunkel und Hell. Gottes Licht ist auf alle Menschen ausgerichtet. Integration ist deshalb eine gemeinsame Suchbewegung. Niemand ist unabhängig und souverän. Wir sind eine Ergänzungsgemeinschaft. Wir sind eingebunden in lokale und globale Zusammenhänge, ein Netz, das uns tragen kann, das uns aber auch verwundbar macht. Nicht aus den Fähigkeiten des Menschen resultiert seine Würde, sondern aus dem Ja, das von Anfang an für jedes Leben gilt. Das alles können Menschen mit und ohne Behinderung nur gemeinsam lernen. Die Grenzen der Kraft und der Fähigkeiten wahrnehmen, Defizite annehmen, Schuld bekennen, der Hoffnung mehr zutrauen als dem Scheitern, in jedem Menschen den Widerschein der Herrlichkeit Gottes erkennen. Denn das verbindet uns. Jeder und jede ist auf die Liebe Gottes und auf seine Gnade angewiesen. Eine Gesellschaft, die in diesem Licht lebt, wird in etwas Neues integriert, das wir noch gar nicht kennen. Nämlich in eine Kultur, in der jeder Mensch Platz hat. Das ist der Platz an der Sonne, der versprochen ist. Ein zweiter Stuhl, grün angemalt. Eine andere Wahrnehmung. Das Schwerpunktthema unserer Synode heißt Wirtschaften für das Leben. Wir haben uns in die umfangreiche Vorlage eingearbeitet. Die Globalisierung hat die Welt dramatisch gespalten in Gewinner und Verlierer. Angesichts der Verelendung und des Hungers, angesichts himmelschreiender Ungerechtigkeit, rufen die Kirchen des Südens zum Bekenntnis auf. Sie fragen, wo ist unser Platz in der Welt und wo ist Gott? Unser Stuhl der evangelischen Kirche im Rheinland erscheint dagegen vordergründig sicher. Noch können wir uns eine akademische Diskussion leisten, die zwischen Gestaltung der Globalisierung und Überwindung des Neoliberalismus pendelt. Wir können sie uns leisten. Noch. Die Opfer nicht. Deshalb ist der grüne Stuhl der Hoffnung mit einer Schlange versehen. Denn die Zukunft ist bedrohte Zukunft. Arbeitet man mit Konfirmandinnen und Konfirmanden über dieses Thema, über Haushalterschaft im umfassenden Sinne, dann tut Elementarisierung Not. Eine Konfirmandengruppe, da ist ein Raum, der Raum wird zur Weltkarte, auf dem Boden sind die großen Regionen der Welt mit Kreide gemalt. Nordamerika, Europa, Asien, Afrika und so weiter. Es gibt genügend Stühle für alle. Die Stühle stehen nun aber für die Wirtschaftskraft. Jetzt wird geschätzt und experimentiert, die Stühle werden von den Konfis verrückt. In der einen Region stapeln sie sich und in der anderen ist gähnende Leere. Am Ende kann man die genauen Zahlen in einer Tabelle nachlesen. Erstaunen. So viele Stühle in Amerika und in Europa und nur einer in Afrika. Das Spiel geht in die zweite Runde. Nun fragen wir uns, wie viele Menschen leben eigentlich in eben diesen Regionen? Wieder wird erprobt. Und wieder Erstaunen, Aufregung und Gedränge. Denn während man es sich hier auf mehreren Stühlen bequem machen kann, schlagen sich dort viele um den einen Stuhl. Wie war das am Anfang? Genügend Stühle für alle? Ein Platz für jeden Menschen? Ungerecht ist das, sagen die Konfis. Da muss man doch was machen. Aber wie? Money makes the world go round, sagen viele. In der globalisierten Welt scheinen sich alle Fragen dem ökonomischen Dogma unterzuordnen. Freie Waren- und Finanzmärkte sollen der ganzen Weltfamilie nutzen. Aber hat am Ende wirklich jeder einen Platz? Das Experiment mit den Stühlen deutet nur das Ausmaß der verzerrten Welt an, in der wir leben. Der Glaube misstraut der Eigengesetzlichkeit des Geldes. Es schafft ja nicht Licht in der Finsternis. Wirtschaften für das Leben, darum geht es. Wirtschaften, dass jeder seinen Platz hat. Selbst in Deutschland, dem Exportweltmeister, trägt die Globalisierung ein Janusgesicht. Wir sind Gewinner und Verlierer, Täter und Opfer zugleich. Die deutsche Volkswirtschaft wächst und die Gewinne explodieren, während gleichzeitig Arbeitsplatzabbau und der Verlust von sozialen Sicherungen um sich greifen. Schuld lastet tonnenschwer auf uns. Ob das unser Stuhl aushält? Das ist noch ein dritter Stuhl, ein Kirchenstuhl. Ich habe den mit den roten Herzen ausgesucht, denn in der Kirche soll man doch etwas spüren von der Liebe Gottes, die in die Welt gekommen ist. Die Sehnsucht nach dieser Liebe und nach diesem Licht ist groß. Nach Geborgenheit, nach Halt, nach Vergebung, nach Neuanfang. Viele Stühle aus diesem Ensemble wären denkbar. Welchen Weg schlägt unsere Kirche ein? Auf welchen Stuhl setzt sie sich am Ende? Angesichts von Proponenten, Organisationsuntersuchungen, Rahmenkonzepten für Fahrstellen, Drucksachen und nochmals Drucksachen könnten Böswillige vermuten, die Welt brennt und die Kirche beschäftigt sich mit sich selbst. Darum müssen wir zwischen den Papierbergen immer wieder nach dem Licht suchen, das die Finsternis vertreibt. Angesichts schwieriger Fragen ist es nicht leicht. Was wird aus den jungen Theologinnen und Theologen, denen wir keine Perspektive anbieten können? Wie können wir wachsen gegen den Trend? Werden wir die Qualität unserer Schulen verbessern und gleichzeitig Geld einsparen? Wachsen uns nicht langsam all die Reformschübe über den Kopf? Gelingt die Balance zwischen presbyterialer und synodaler Verantwortung? So viele schwierige Fragen, so viele Stühle und Perspektiven. Eine Frage bleibt mir noch. Wo sitzt eigentlich Gott? Epiphanias, Gott kommt in die Welt, er nimmt seinen Platz ein, aber wo? Die Künstlergruppe im PTI hat keinen Thron gemalt. Ich vermute, Gott sitzt zwischen allen Stühlen, ganz unten, auf dem Boden. Er ist gegenüber unseren Rollen souverän. Noch etwas ist Paulus wichtig. Wer ist das Licht, das in die Welt kommt? Paulus sagt, Christus. Christus gibt der Liebe Gottes, die in die Welt kommt, ein Gesicht. Gott setzt sich damit zwischen alle Stühle. In Christus nimmt er Partei für die, die keinen Platz haben. Gott sitzt bei denen, die immer wieder die alte Litanei hören. Dich brauchen wir nicht. Du kannst nichts, weißt nichts, bist nichts. Du bist das fünfte Rad am Wagen. Du Du bist unnötiger Ballast, ein Kostenfaktor. Du wirst entlassen. Ausländer raus. Aus dir wird nie was. Gott sitzt zwischen allen Stühlen, ganz unten auf dem Boden. Wer Gottes Herrlichkeit im Angesicht Christi sehen will, muss sich tief hinunterbeugen. Amen.